Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 125. Mein Name ist René, außerdem mit dabei zurückgekehrt vom Radio die Alex.
Hallihallo.
Und der Marvin.
Hi.
Ihr macht ja jetzt richtig Karriere, so Radio-Karriere.
Naja. Aber sowas von.
Hält sich alles noch in bedenklichen Grenzen, leider. Aber ich meine, wenn uns jemand nochmal einen festen Job anbieten will im Radio, dann kann er das gerne tun. Man kennt ja mittlerweile unsere Kontaktdaten.
Genau, Kontaktdaten, Preise, alles bekannt.
Ja, Kleinvieh macht aber auch Mist und da war das ja gar nicht so verkehrt, würde ich mal meinen. Ne?
Genau, Alex war am Anfang so ein bisschen arschnervös.
Ach, hat man das gemerkt?
Ja. Was vielleicht auch daran lag, dass du ungefähr 15 Mal darauf hingewiesen hast, dass du in dem ersten Take arschnervös warst, aber man hat es auch so gemerkt, fand ich.
Ich habe jetzt mittlerweile hier auch im Ort gesagt bekommen, dass man aus dem Podcast 124 auch so eine Art Saufspiel machen kann, wo man immer einen trinken muss, wenn ich sag. Und man kommt nicht bis zur Hälfte, ohne einen Arsch voll zu haben.
Okay.
Okay, das setze ich am Samstag mal in die Tat um und werde euch sagen, wie weit ich gekommen bin. Okay, also bei jedem von Alex einen trinken, legen wir uns auf ein Getränk fest. Mistbüchchen, oder?
Ich wollte gerade sagen, Mistbällchen.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn also bei jedem von Alex am Samstag ein Mistbällchen trinken und dann schicken wir uns alle am Sonntag Bilder nach dem Aufstehen, wie wir dann aussehen.
Ja, genau. Mach das mal und schickt mir die Bilder. Testet das mal für mich, ja. Naja gut, aber jetzt sind wir ja so alle so lustig. Wir haben ja auch eigentlich relativ viel Grund, froh zu sein, wenn ich sehe, was die Eintracht in den letzten Wochen so gerissen hat.
Genau, wir haben nicht nur einen Arsch voll Spiele aufzuholen, sondern wir haben auch einen Arsch voll Punkte und Siege mitgenommen.
Ja, hat ja angefangen mit dem schönen Bordeaux-Spiel, darüber haben wir ja im Radio schon mal kurz drüber gesprochen. Das war natürlich grandios mit dem 3:0 gegen Bordeaux, gegen den vermeintlich stärksten Gegner. Das war ein guter Start in die Europa-League-Saison.
Definitiv, also erstens, dass wir die Punkte geholt haben, aber dann halt auch eben, wie wir sie geholt haben, einmal vom Spielerischen und dann halt auch vom Endergebnis her. Was mir dabei jetzt nur so ein bisschen Sorgen macht, ist halt, was das, dass halt eben der vermeintlich stärkste Gegner in der Gruppe war, was das jetzt für Voraussetzungen für die anderen Spiele sind. Wenn du sagst, du gehst gegen den stärksten Gegner der Gruppe mit einem 3:0 zu Hause raus, dann musst du ja die anderen quasi mit einem 4:0, 5:0, 6:0 vom Platz holen.
Na, ich glaube, das ist eine Milchmädchenrechnung. Also ja. Was du halt auch nicht verachten darfst, Bordeaux hat versucht mitzuspielen, die haben am Anfang mit offenem Visier gegen uns gespielt, die haben auch versucht offensiv zu spielen und du hast ja jetzt auch gesehen, um schon mal ein bisschen vorzugreifen, Spiel gegen Bochum, eine Mannschaft, die sich hinten reingestellt hat, da ist es uns auch extrem schwer gefallen. Von daher Tel Aviv und Zypern sind da nochmal ein bisschen anders zu beurteilen und was wir natürlich auch an Vorteil noch haben, Bordeaux stärkster Gegner, aber wir ja auch eigentlich in großen Teilen mit der B11 angetreten. Das heißt, wir haben noch richtig Luft nach oben und da kann auch gegen Mannschaften, die deutlich defensiver auftreten werden, noch einiges mehr gehen.
Gerade wie du schon gesagt hast, die defensive Ausrichtung, das könnte dann schon nochmal zu einem Problem werden. Ich denke, gerade wenn die zypriotische Mannschaft oder Mannschaft aus Tel Aviv hier ist, da werden die hauptsächlich darauf spielen, kein Ding zu bekommen und ansonsten den Kasten relativ sauber halten zu wollen. Da wird nach einem Spiel nach vorne, wird es nicht so großartig geöffnet, kann ich mir vorstellen. Da wird es dann großartig schon noch ein Problem für die Eintracht, Tore zu erzielen. Das müssen wir dann abwarten, aber im Endeffekt lief es ja jetzt schon mal ganz gut an und dann müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Aber dass man jetzt sagen kann, naja gut, wir haben jetzt gegen Bordeaux 3:0 gewonnen, dass wir gegen die anderen 5:0 gewinnen, das wäre schön, aber so wird es halt nicht laufen.
Ja, stimmt schon. Also ich meine, das ist ja ein Punkt, den wir jetzt auch schon das ein oder andere Mal erwähnt haben, dass wir halt einfach wesentlich besser ins Spiel kommen und besser vorankommen, wenn wir einen Gegner haben, der halt mitspielt mit diesen, wir stellen uns hinten rein und versuchen irgendwie möglichst ohne großen Schaden über die Runden zu kommen. Gegner, die tun uns halt immer ein bisschen schwer.
Genau, und an der Stelle passt doch 1A-Zitat Uli Hoeneß, Fußball ist keine Mathematik.
Ja.
Sagt der Mann, der sich mit seiner Steuerhinterziehung verrechnet hat, genau.
Ja, nee, aber an sich muss man sagen, Eintracht hat beim Spiel gegen Bordeaux eigentlich nichts anbrennen lassen. Die einzigen Leute, die was anbrennen lassen haben, waren die Fans wahrscheinlich vorher mit der Pyro, ja. Wo der ein oder andere Plastikfetzen dann auf das ein oder andere Kleidungsstück geflogen ist.
Ja, aber vielleicht dazu ganz kurz nochmal, also schmaler Grat, auf dem wir uns da bewegen. Ich fand's natürlich gelungen. Gerade die Nebelwolken und so, die aufgestiegen sind, war halt schon geil, aber wir müssen aufpassen, dass das Ganze jetzt nicht wieder ausufert. Das muss eine einmalige Aktion geblieben bleiben oder hoffentlich wird es eine einmalige Aktion bleiben. dann kann man halt wirklich davon reden, dass es vielleicht nochmal ein Akzent war, der sich am Rande der Legalität bewegt hat. Aber wenn das jetzt einfach das Initialfeuer war, um wieder an Saisons wie vor 2 Jahren anzuknüpfen, dann gute Nacht, Marie. Also das möchte ich auf keinen Fall haben.
Nee, da hast du vollkommen recht. Ich denke, das kann man auch gerade so stehen lassen. Sollte jetzt nicht wieder dauerhaft Einzug halten, das war ganz schön, aber ich meine, die Choreo wäre auch ohne das jetzt total toll gewesen, muss man auch mal sagen, ja, das hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber in sich natürlich muss ich schon sagen, jetzt vor dem Spiel, Choreo an sich war grandios, war eine feine Angelegenheit, das vermittelt einem schon wieder die Gänsehaut, die man doch so gern hat. Und dann muss man auch sagen, 44.000 Zuschauer, das war nicht komplett ausverkauft. Aber die einzigen Positionen, die halt frei waren, beziehungsweise die einzigen Plätze waren halt die ganz teuren in der Haupttribüne. Das war jetzt ein bisschen ärgerlich, aber ich meine, ich glaube, mit 44.000 Zuschauern waren wir trotzdem die Mannschaft oder der Verein, die meisten Zuschauer in der Europa League an dem Spieltag hatte. Also das ist ja schon mal eine geile Angelegenheit.
Ja.
Zum Spiel an sich muss man sagen, wir haben gut angefangen, Cutler hat früh das 1-0 gemacht, Russ hat relativ früh dann in der 16. Minute dann nachgelegt. Da hast du schon gemerkt, in welche Richtung das einfach geht. Ja, ich denke, gerade nach dem 2-0, da kam auch nicht, also ich habe natürlich jetzt, es waren jetzt drei Spiele davor, also jetzt zwei Spiele jetzt, die jetzt in der letzten Zeit gelaufen sind, aber wenn ich an Bordeaux zurückerinnere, muss ich auch sagen, dass die Chancenverteilung doch relativ eindeutig war, ne?
Das schon, aber was man halt auch gemerkt hat, ist, wenn wir eine 2-0-Führung im Rücken haben, dann versuchen wir das Spiel zu verlangsamen und nicht unbedingt nochmal aufs 3-0 zu gehen. Ja. Und dadurch machen wir immer wieder einen Gegner auch stark. Und das muss aufhören. Mit einem 2-0 lebst du noch einigermaßen gefährlich. Und wenn du da einen Gegner einfach stark spielst und ihm zu viel Raum gewähren lässt, dann ist ganz schnell der Anschlusstreffer gefallen. Das ist das Beispiel dafür, siehe Freiburg. Die haben nach einem 2-0 innerhalb von 10 Minuten ihren Sieg nochmal dahergeschenkt.
Ja.
Und haben aus einem Fußballfestabend dadurch eigentlich einen gefühlten Nullpunkteabend gehabt.
Ja, so sieht's aus.
Das ist ja auch ein Problem, was wir schon seit längerem haben, nicht nur in der Saison, auch bei den anderen Spielen schon, dass wir halt gerne mal dazu neigen, eine vermeintlich gute Führung dadurch zu gefährden, dass wir halt einfach uns ein bisschen zurücknehmen, das Spielsystem ändern und den Gegner halt kommen lassen und dann halt wieder in die Probleme reinlaufen. Das haben wir ja nicht zum ersten Mal. Das predigen wir auch nicht zum ersten Mal.
Das stimmt, ja. Aber was man halt auch sagen muss, ist, und ich meine, wenn wir jetzt schon hier beim Kritik üben sind, das wird sich jetzt auch beim nächsten Spiel, was wir gleich noch besprechen, wird sich das wieder zeigen, sind immer noch Ecken. Ecken, ja. Sowohl für uns, aber auch gerade gegen uns.
Ja.
Da ist schon das Problem, das hat ja der Dominik letztens auch gut in unserem Podcast angesprochen, da merkst du immer wieder, dass da uns absolut die Sicherheit fehlt, gut dagegen zu agieren. Also da wird es immer wieder brenzlig im 16er. Ja,
das Thema Standards ist ein ganz schwieriges. Ecken, ganz speziell bei Freistößen, sieht ja ein bisschen besser aus.
Ja,
wobei zwei Sachen dazu, also gegen Bordeaux hat man gesehen, dass kurze Ecken einfach toll sind, wenn der Gegner sich nicht wie alle Vereine in der Bundesliga jetzt 18 Spieltage darauf eingestellt hat.
Ja,
und zum anderen mit Barnetta ist das ganze Thema mal um ein deutliches Stück nach vorne gegangen. Und nichtsdestotrotz, Bordeaux sind, glaube ich, 2 Tore nach Standards gefallen.
Ja.
Daran sieht man eigentlich, dass wir auf einem guten Weg nach vorne sind. Aber da ist noch im Vergleich zum letzten Jahr oder auch mal im Vergleich, wenn wir hier unseren kleinsten oder jüngsten im Kader Stendera nochmal ranziehen, Da ist noch eine ganze Liga dazwischen.
Ja. Da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben und da hoffe ich drauf, dass wir das noch mal ein bisschen intensivieren im Training, nicht wahr?
Genau. Schön war dann natürlich die Aktion von, ja, ich weiß gar nicht, wie dieses Tor überhaupt gefallen ist. Also dieser Freistoß von Jakpa, ich fand gar nicht, dass der so toll geschossen war, aber irgendwie war der Cedric Carrasso an dem Abend, der Torhüter von Girondins de Bordeaux, nicht wirklich auf dem Höhe des Geschehens. Und hat den Ball da irgendwie, also ich keine Ahnung, wie der reingegangen ist. Natürlich war es schön geschossen von Jogba, aber das war wirklich kein unhaltbarer Ball.
Nee, also der war jetzt weder besonders scharf noch irgendwie besonders hart irgendwie im Eck oder irgendwas. Der kam relativ mittig, also von der Höhe her relativ mittig da an den linken Pfosten. Ich glaube, der hat den einfach nur zu spät gesehen oder davon ausgegangen, dass das Ding halt meilenweit dran vorbeigeht.
Na, ich glaube, der ist davon ausgegangen, dass das Ding in der Mauer hängen bleibt, weil Bordeaux hat 2 Leute zu uns in die Mauer gestellt. Und die Vollpfosten haben sich halt einfach beim Freistoß vom Jakpa geduckt. Und von daher wäre ich jetzt als Torhüter auch davon ausgegangen, dass meine Verteidiger, die ich vorne mit in die Mauer platziere, einfach das Ding abfackeln. Aber wenn halt einer derjenigen nicht hochspringt, sondern meint sich zu ducken, dann geht es halt auch mal daneben. Aber nichtsdestotrotz sieht der Torwart da extrem dämlich aus. Also unhaltbar ist das nicht.
Ja. Genau, aber für den torungefährlichen Jagba ist das natürlich schon eine feine Angelegenheit. Ich glaube, jetzt sind zum ersten Mal seit Ewigkeit mal wieder das Tor getroffen. Freut mich natürlich auch für ihn.
Der hat aber auch den totalen Höheflug danach bekommen. Der hat ja aus allen Lebenslagen versucht abzuziehen. Bei uns oben im Block fingen schon langsam so die Schießrufe an, jedes Mal, wenn er irgendwie an den Ball gekommen ist und auch egal wo auf dem Spielfeld. Also der hat an dem Tag, glaube ich, echt geglaubt, dass er aus allen Lebenslagen treffen kann.
Ja, das war so geil, das kam ja auch, das hast du echt gemerkt so danach, so okay, ich schieße jetzt überall.
Wer weiß, wofür es gut ist, also manchmal fordern wir, dass du halt auch einfach mal aus der zweiten Reihe draufschießt. Vielleicht sowas
ja, aber der hat aus der dritten, vierten Reihe draufgeschossen, das war ja der eher schon so Dinger versucht wie der Zavelas mit seinem 72-Meter-Schuss.
Ja, stimmt. Aber andererseits muss man sagen, er war dann auch in der zweiten Halbzeit einer der wenigen Aktivposten. Du hast schon gemerkt, dass ja danach nicht mehr so viel ging. Ich meine, Lakic wurde eingewechselt. Der hat dann versucht, dass da noch irgendwie noch einer ein bisschen mitzieht. Ja, aber irgendwie wollte auch keiner mehr. Die waren dann alle zufrieden. Ja, das war dann halt, wie gesagt. Aber das Spiel an sich war schön. Ich denke, für jeden Eintracht-Fan war das ein guter Start in die Europa League. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht, würde ich sagen, ne?
Genau, weiter ging es ja im Prinzip dann mit Stuttgart am Sonntag, an dem liebsten Tag für uns für Fußballspiele.
Ach, zum Kotzen, ey. Sonntag und dann noch 17.30 Uhr, ja, Mann. Weißt du, und dann hast du hier noch die Bundestagswahl, da willst du vielleicht auch mal ein bisschen hier verfolgen, wie es weitergeht. Ja, aber nein, 17.30 Uhr, Fußball, zum Glück nicht zum Nachteil, weil das Problem ist ja auch, sonntags, da spielst du immer und du weißt ja, wie die anderen Partien schon gelaufen sind. Das heißt, du musst im Endeffekt wieder Punkte aufholen, damit du nicht so weit unten stehst und so weiter und so fort. Das ist halt auch eine blöde Situation, aber die Eintracht hat es ja einigermaßen gemeistert. War kein schönes Spiel von dem, was ich gesehen habe. Ich hatte ja, wie ihr gelesen habt, ja, hatte ich ja einige Probleme mit meinem komischen iPad. Ja, es war ja eher eine Ruckelpartie als sonst irgendwas. Aber die Eintracht hat ja eigentlich gut angefangen. Ja, das frühe Tor, das war natürlich okay. Russ jetzt zum zweiten Mal innerhalb einer Woche getroffen, auch nicht verkehrt. Ja, das war durch einen Eckball. Ne?
Ja.
Genau, ja, also ich glaube, es war durch einen Eckball eingeleitet dann von Aigner. Das war eine ganz gute Angelegenheit. Nicht so gut ist, dass wir zwei Minuten später schon einen Gegentreffer kassiert haben.
Ja, der hätte wirklich nicht sein müssen. Also da waren wir alle Mann hinten in der Defensive noch kollektiv im Tiefschlaf, zumal die Defensive mich wirklich gegen Stuttgart nicht überzeugt hat. Ich erinnere mich da an die eine Szene vom Ibisevic, der einfach alle Abwehrspieler einmal alleine hat stehen lassen und dann halt einfach nur zu dusselig war, um ins Tor zu treffen. Das war irgendwann gegen Ende der zweiten Halbzeit. Da ist er erst am Jung vorbei, dann am Zambrano, dann am Andersen, ein Jagba da noch mit einem Trick aus der C-Jugend stehen lassen und kommt dann frei vorm Trapp zum Schuss. Also das darf einfach nicht sein. Also Ibisevic ist gut, aber so gut jetzt auch nicht, dass es keinen da hinten gibt, der ihn stoppen kann.
Nee, stimmt schon, ja. Ja. Es war halt, aber im Endeffekt, ich meine, es war klar, gegen Stuttgart wird es ein schwieriges Spiel, jetzt gerade auch mit der großen, relativ großen Belastung. Ich fand insgesamt, ein Punkt war für mich okay. Ich meine, gerade, was man auch nicht vergessen darf, in der Nachspielzeit dann noch der Elfmeter. Ich denke, über die Szene an sich gibt es, glaube ich, nicht zu debattieren. Das war schon ein berechtigter Elfmeter, ne?
Das hast du auch an Rodes Reaktion gesehen. Als der andere gefallen ist, der wusste sofort, was er getan hat, ist mit erhobenen Händen in Richtung Schiedsrichter gegangen, sich mehr oder weniger schon ergeben.
Ja.
Und also das war ein klarer Elfmeter, war dusselig vom Rode. Ich glaube, er hat nicht gesehen, dass der Hintermann noch gekommen ist. Zumindest hat es für mich so ausgesehen.
Ja.
Aber im 16er nicht mit einem Gegner zu rechnen.
Ja, war blöd. Können wir nur froh sein, dass der Ibisevic seinerseits nicht schlau genug war oder zumindest das fehlende Glück hatte, den Treffer dann auch einzulochen. Und da konnten wir dann froh sein, dass wir trotz eines Nachspielzeits, war auch sehr bitter, wenn du dir überlegst, dass du in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter gegen dich zugesprochen bekommst.
Ja. In der 93. Minute, wenn das Ding reingegangen wäre, also das wäre halt echt so eine... Ja, der wäre halt echt unfair und unverdient gewesen. Ich glaube, mit einem 1-1 können beide zufrieden sein.
Ja.
Es war über Strecken ein echt gutes Spiel von beiden Teams. Es war schön anzusehen und es ist absolut so in Ordnung, wie es ausgegangen wäre. Und wenn der Elfer reingegangen wäre, der hätte halt einfach alles kaputt gemacht.
Ja, es ist, ich meine, Elfmeter ist halt immer blöd, aber dann halt so in den letzten Sekunden, wo du eigentlich ganz genau weißt, egal was jetzt passiert, der Schiri hat die Pfeife schon im Mund, um danach quasi direkt das Spiel abzupfeifen.
Dann ja, du hast einfach keine Chance mehr, irgendwas zu tun.
Genau, du beißt dir halt doppelt in den Hintern, weil du eigentlich schon direkt duschen gehen kannst.
Ja, es wär wirklich ein verlorener, absolut verlorener Punkt gewesen, weil jetzt Stuttgart auch für mich jetzt nicht so drückend überlegen, weil ich sagen muss, okay, die hätten jetzt hier die 3 Punkte komplett verdient gehabt. Mit der Punkteteilung können auch beide Mannschaften leben. Ich denke, es ist im Endeffekt für die Eintracht. Auswärts mal gegen Stuttgart mal wieder einen Punkt geholt. Ist auch eine feine Angelegenheit. Jetzt auch schon länger haben wir wieder nicht verloren. Ich denke, so kann das weitergehen. Die Sache ist halt wirklich nur, das macht der Rode kein zweites Mal. Ja? Und er kann froh sein, dass es jetzt so war, dass sein Fehler nicht zu einer Konsequenz geführt hat in Form eines Punktverlustes für die Frankfurter Eintracht. Daraus wird er auch lernen. Das wird ihn wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen prägen. Positiv muss ich sagen, sein Partner, der hat mir sehr gut gefallen, der gefällt mir in den letzten Wochen sowieso relativ gut. Der Marco Russ versucht wirklich natürlich in einer ganz anderen Art, aber den Schwegler ganz gut zu ersetzen.
Es gelingt ihm eigentlich auch ganz gut auf der Position. Also,
der macht es richtig gut. Ich möchte den in meinem ganzen Leben nie wieder in der Innenverteidigung sehen.
Richtig.
Der ist genau da momentan richtig, wo er ist. Der ist hinten und der spielt ja im Moment auch, wenn ich das so richtig sehe, als alleiniger Sechser, weil das System, was wir momentan spielen, ist ja eher so ein 4-1-4-1 mit Rode alleine hinten und der ist einfach der richtige Abräumer vor der Abwehr. Und ich habe jetzt mich mit einem Kollegen noch unterhalten gehabt und der hat auch gesagt, sagte, der Vorteil, wenn der auf der 6 ist, der Russ hat in jedem Spiel immer so den ein oder anderen Moment gehabt, wo er den totalen Blackout hatte und einen Bock geschossen hat. Wenn er das auf der 6 macht, fällt es überhaupt keinem auf, da kannst du dir so einen Bock mal leisten. Ja. Du hast immer noch eine Viererkette hinter dir, die es wieder ausbadet und dadurch glänzt er einfach so auf der Position mittlerweile. Also ich bin auch, nachdem ich ja einer der großen Russ-Rückkehrer-Kritiker war, restlos vom Gegenteil überzeugt. Wie gesagt, Innenverteidigung sehe ich ihn nach wie vor nicht, aber auf der 6 macht er einen super Job.
Ja. Ich finde, was dein Bekannter gesagt hat, trifft ja komplett zu. Also ich muss ihm da komplett zustimmen, es ist genau wie es ist. Russ leistet sich Böcke, aber das zeigt sich halt ganz besonders in der Innenverteidigung, in der defensiven Mittelfeldposition ist es nicht so eklatant und dafür ist dann Russ auch öfter mal, und das muss ich ja sagen, offensiv auch einigermaßen gut. Also er probiert ja, wie gesagt, jetzt die 2 Tore in einer Woche, damit kann man jetzt nicht immer rechnen, aber es zeigt, dass er doch auch nach offensiv einige Qualitäten hat. Ist doch eine feine Angelegenheit. Ja, und wie gesagt, wenn er mal einen Bock hat, dann haben wir immer noch in der Innenverteidigung Leute stehen, die es vielleicht ausmerzen können.
Ja.
Genau. Und vor allen Dingen, also der Funkel wird sich garantiert in den Arsch beißen. Ich meine, der hat aus jedem in der Mannschaft versucht, einen Sechser zu machen, nur nicht aus dem Bus. Und jetzt kommt der Feder her und schafft's.
Ja, stimmt, ja. Da war ja zeitweise der Ghetto-Köhler mal.
Genau.
Sechser, ja. Naja, gut. Also, wie gesagt, Stuttgart war eigentlich auch okay.
Es war halt das Ergebnis, was wir an der Stelle quasi irgendwie erwartet hatten.
Ja, also wir haben genau, auch wenn wir uns dafür im Radio noch Schelte einholen mussten, nachdem Marvin und ich unsere Tipps abgegeben haben. Aber an der Stelle, falls ihr uns hört, liebes Antenne Frankfurt-Team, Arthur Frank, der Fußball-Sachverstand hat gesiegt.
So sieht's aus, ja.
Immer diese kleinen Spitzen, Frau Alex.
Es muss ja mal gesagt werden.
Ja, nachdem sie hier als Fachfrau ja schon mehr oder weniger öfter angekündigt wurde, dann, ja, wurde ja ganz speziell rausgekehrt, dass du eine Frau bist, ja.
Ich wollte gerade sagen, man könnte das jetzt immer noch in 2 Richtungen interpretieren. Entweder wollte er rauskehren, dass ich unheimlich vom Fach bin, oder aber eher die Frau.
Ja, ich weiß nicht. Also für mich hat er eher so ein bisschen auf dieses ganzen Frauenaspekt da abgespielt. Für uns ja eigentlich komplett selbstverständlich, ja. Aber gut, anscheinend nicht so für jeden, ja. Aber wie gesagt, wir sind froh, dass wir dich haben, ja. Und auch in deiner professionellen Qualität.
Das hast du schön gesagt.
Ja.
Man kann förmlich hören, wie Alex rot wird.
Ja, aber die Alex weiß hoffentlich meine Kontonummer.
Hier wird immer alles nur gekauft. Das ist schlimm mit euch.
Ja, hallo? Irgendwie armer Student. Irgendwie muss ich halt Geld kommen.
Ich wollte gerade sagen, so sind wir halt. Der Nutten-Podcast.
Ja. Nun gut, jetzt
machen wir mit den weniger verfänglichen Themen weiter.
Genau, greif nicht zu sehr in meine Abendplanung ein jetzt hier.
Genau. Englische Wochen scheinen uns ja momentan so ein bisschen zu verfolgen, aber auch zu liegen. Wir hatten ja jetzt dann am Mittwoch nochmal das nächste Spiel gegen Bochum im DFB-Pokal. Klare Voraussetzung, eigentlich nur weiterkommen. Es musste kein schönes Spiel sein und ich fand auch, es war jetzt nicht so das schöne Spiel. Es war auch nicht unaufgeregt. Es gab so die eine oder andere Situation, wo man schon so ein bisschen Angst haben musste, fand ich, oder man also, sich zumindest nicht so ganz unzufrieden war, aber wir haben es nicht aus der Hand gegeben.
Also gerade so in den ersten 20 Minuten hatte Bochum eigentlich die besseren Chancen, hatte mehr Spielanteile und ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Eintracht in den ersten 20 Minuten auch nur den Hauch einer Torchance hatte.
Nee, stimmt. Ja, ich weiß. Ja. Das, Sukuta Paso hatte auch noch eine gute Chance. Ich denke auch, es war kurz vor dem Tor für die Eintracht. Ne? Ja, da war was. Ja, und ja, es stimmt wirklich, dass Bochum eigentlich ein bisschen besser im Spiel war, aber wie es dann halt so ist, die Eintracht hat halt eine gewisse Qualität und die hat sich dann irgendwann relativ schnell durchgesetzt. Und dann war es dann so, dass in der 24. Minute ausgerechnet Inouye dann das Tor macht. Aber was für ein Tor das war. War ja auch grandios vorbereitet von Rode, muss man mal sagen.
Absolut, das Tor war mega schön. Ich muss dazu sagen, ich habe glaube 5 Minuten vorher noch gesagt, boah, der Inouye, der geht mir wieder auf den Wecker, weil er wieder irgendeine Szene hatte, wo er den Ball vertändelt hat oder gemeint hat, er könnte noch 3-mal irgendwie im Strafraum dribbeln, bevor er irgendwas macht. Und dann kamen halt einfach seine grandiosen 5 Minuten, mit denen er alles wieder wettgemacht hat.
Ja, also das definitiv verdient. Zumal man ja auch dazu sagen muss, Bochum ist ja auch der ehemalige Verein von Inouye. Also da hat er wahrscheinlich auch doppelt irgendwie Freude.
Ich glaube, die Motivation war halt auch doppelt. Du musst überlegen, Inouye war das gesamte Spiel gegen VfB Stuttgart draußen. Jetzt hat er wieder gespielt. Einmal jetzt wollte er sich bestimmt zeigen und zum anderen war es halt auch gegen seinen Ex-Verein. Da schwang viel Motivation mit. Das hat man auch gemerkt. Inouye war ja dann auch die komplette Zeit lang auf dem Spielfeld. Und eine Minute später wieder ein Doppelschlag durch die Eintracht. Auch wieder ein sehr schönes Tor, diesmal von Aigner.
Danach aber auch super vorbereitet. Also ich fand fast das 2-0 noch ein schöneres Tor wie das 1-0. Wie der Aigner es auch abgeschlossen hat, nochmal mit dem Außenriss nebendran vorbei, anstatt aufs kurze Eck zu gehen. Super vorbereitet vom Inouye, da kann man nicht meckern.
Ich musste mir das Ding in der Wiederholung 2-mal angucken, bis ich verstanden habe, wie der den Ball geschossen hat und wie der gerollt ist, um dann da ins Tor zu kommen. Also das
da war ein leichter Übersteiger dabei, oder?
Da war so ein leichter Übersteiger dabei und dann mit der Außenkante quasi dann da den Gegenspieler getunnelt. Also dann musstest du wirklich 2-mal hingucken, fand ich. Aber wirklich sehr schön.
Das war wirklich eine feine Angelegenheit. Ist auch so lustig. Wir haben 5 Minuten früher haben wir gerade einen Kumpel Bier holen geschickt und der hat dann halt dann beide Tore verpasst. Ja, hat er wirklich total dämlich. Ja, und hat dann die restlichen 70 Minuten kein Tor mehr gesehen. Das habe ich ihm dann auch prophezeit. Ich habe gesagt, hier keine Angst, jetzt wirst du gar nichts mehr erleben. Jetzt so war es dann auch. Ist ja auch nicht mehr großartig viel passiert. Ich meine, am Ende muss man ja sagen, am Ende der zweiten Halbzeit haben wir nochmal Gas gegeben. Da hätten wir eigentlich auch das 3-0 erzielen müssen, beziehungsweise es wäre auch das 3-0 gewesen, wie ich dann später bei Twitter gelesen habe, von Cutlets, der auch ein verbessertes Spiel gemacht hat, im Gegensatz zu Stuttgart, wo er nicht so gut gespielt hat. Das hätte ein Tor sein müssen, wurde aber nicht gegeben. Das war ein bisschen blöd, finde ich. Aber gut, im Endeffekt muss man sagen, Bochum hatte ja Chancen. Ne? Also es war nicht so, dass die jetzt komplett ohne Torschuss und so weiter waren, aber ich muss sagen, der Trapp war an diesem Abend noch sicherer als in den letzten Wochen.
Oh. Okay. Also ich hatte eigentlich schon in meinem gedanklichen Plan gehabt, dass der Trapp der Einzige ist, der zu gestern von mir ein bisschen Kritik bekommt. Der ist an alle Bälle rangekommen, aber da waren bestimmt 3 oder 4 dabei, die einfach nur abgeprallt waren.
Ja.
Ich meine, was er natürlich um Klassen besser macht wie der Nikolov hätte sie nach vorne abprallen lassen. Er kriegt ihn auf jeden Fall zur Seite weg. Aber da waren auch Bälle, die so ein bisschen halbhoch waren, die er dann so an der Hand abtropfen lässt, erst den Ball nochmal auftippen lässt und dann erst fängt. Das sind alles so Sachen, das ist immer noch nicht der Trapp vom letzten Jahr. Also da ist noch Luft nach oben. Das Gute ist, er hält tatsächlich seinen Kasten sauber. Ich meine, das müssen wir halt auch mal sehen, bis auf den Treffer jetzt in Stuttgart. Haben wir die letzten Spiele alle zu Null gespielt, was eine Seltenheit war Anfang der letzten Saison. Von daher auch da, er hält seinen Kasten sauber, aber ich würde mir halt schon vorstellen, dass er wieder zu der alten, wirklichen Sicherheit zurückfindet, wo er die Bälle tatsächlich hat und festhält. Und nicht immer nochmal so ein, der Ball ist gehalten und nochmal so ein tiefes Luft holen oder Luft anhalten, weil er ihn wieder abprallen hat lassen.
Naja, sagen wir mal so, er hält sie ja schon, er hält sie halt nicht beim ersten Mal. Also das, was er vor seiner Verletzung gemacht hat, war, dass er gerade auch so diese halb hohen Bälle, oder dass er die halt wirklich direkt gefangen hat. Und da habe ich irgendwie auch ein ähnliches Gefühl wie Alex, dass er da irgendwie noch nicht so ganz auf der Höhe ist, entweder weil die Spielpause zu lange war oder weil die Verletzung dann da vielleicht doch noch irgendwie so ein bisschen Nachwirkungen hat oder er da nicht auf volles Risiko gehen will, ist so das Gefühl, was sich bei mir aufdrängt.
Ja, siehst du mal, also wie gesagt, ich sehe es halt, deswegen habe ich es angesprochen, ich sehe es halt jetzt wirklich komplett anders. Für mich hat er gestern noch besseres, also wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht. Vielleicht habe ich das auch anders gesehen. Ich meine, wie gesagt, ich war jetzt, ich hatte eigentlich Karten für einen 40er, habe mich dann aber einen 42er geschmuggelt, weil der 40er auch einfach viel zu voll war. Naja, vielleicht kann ja sein, dass ich das nicht so hundertprozentig gesehen habe, aber ich erinnere mich an eine Szene, kurz vor Schluss, ich glaube 86., 85. Minute, da kam der eingewechselte Ilse, kennt Ilse, den ihr auch noch von Fortuna Düsseldorf kennt, kam zu einem Nachschuss und das hat der Trapp wunderbar gehalten. Das war eine absolute Glanzparade, ja. Das, auch wie so eine Katze da noch rankam. Also, das sind alles keine Selbstverständlichkeiten. Für mich hat er ein richtig gutes Spiel gemacht. Kann man anscheinend auch anders sehen, aber ich finde, dass er auf dem richtigen Weg ist.
Das auf jeden Fall. Ne? Also, ich meine, wir jammern hier auch ein bisschen hohem Niveau. Ja. Der ist hinten eine Bank. Aber ich habe trotzdem bei vielen Bällen einfach immer noch so diesen Moment Luft anhalten, scheiße, der Ball abgeprallt, wenn da die Innenverteidigung nicht mit aufpasst oder auch der Gegner einfach einen Gedankenschritt schneller ist, dann kommt das Ding dann trotzdem nochmal rein. Und da ist einfach noch Luft nach oben. Letztes Jahr um die Zeit hätte ich halt auf jeden Fall auch gesagt, Trapp ist ein Kandidat für die Nationalmannschaft. Und da ist er im Moment einfach, wenn man sich auch mal die anderen Torhüter in der Bundesliga anguckt, ein paar Schritte hinten dran.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, jetzt sprichst du das Thema an und jetzt frage ich dich, wer ist denn momentan besser? Siehst du momentan, was für Fehler der sich der Zieler leistet? Hast du gestern mal die Zusammenfassung von dem Spiel gegen der Bayern gegen Hannover angeguckt, was der da, hat er das Ding abprallen lassen, und der, also so ganz dämlich abprallen lassen, und der Ribéry schiebt ein, da sind eins nach dem anderen, sind da Fehler. Ich sehe momentan kaum einen Torhüter, der momentan ein konstant hohes Niveau hat. Adler für mich übrigens auch nicht.
Ich wollte gerade sagen, also wenn Adler immer noch die absolut feste Nummer 2 ist, dann muss ich wirklich an Löws Verstand zweifeln, weil der macht weder richtig gute Spiele, dazu kommt, er hat keinerlei internationale Spielpraxis, die der Löw ja immer wieder fordert, weswegen Torhüter wie zum Beispiel ein Baumann vom SC Freiburg niemals eine Chance bekommen würden. Da kommt dann immer als Argument, naja, internationale Spielpraxis. Ich meine, er hat sie im Moment, der Adler hat sie nicht. Der Baumann ist im Adler um Längen voraus, aber nichtsdestotrotz, ich sehe einen Trapp vor einem Zieler, ich sehe einen Trapp sogar vor einem Adler, aber ich sehe auch einen Leno und einen Baumann momentan weiter vorne.
Na, Baumann gebe ich dir recht, Leno finde ich zum Beispiel gar nicht. Also macht für mich, also ich sehe kaum. Gut, vielleicht bin ich dazu beeinflusst, weil ich irgendwie, Bayer ist nicht so mein absoluter Lieblingsverein, muss ich sagen. Die machen zwar eine ordentliche Arbeit, aber ich finde auch Champions League oder so, da hat er für mich auch nichts Herausragendes gemacht, außer dass er 4 Stück kassiert hat. Ja. Also auch da in Sachen internationaler Erfahrung, da fehlt es für mich momentan noch. Ich muss halt sagen, ich bin da eher dann wahrscheinlich der Ter Stegen-Typ. Ich mag den an sich. Ja.
Ja.
Wie gesagt, aber Zieler finde ich momentan absolut unter ferner Liefen. Da bin ich dann wahrscheinlich also, eher
der Ich wollte gerade sagen, also der Ter Stegen, den habe ich gerade auch so ein bisschen aus dem Auge rausgelassen, der gehört natürlich auch noch oben mit rein.
Aber Baumann, ganz klar, ich finde den Baumann auch klasse, den fand ich schon vor ein paar Jahren klasse, als es überhaupt noch nicht darum ging, dass der Trapp zur Eintracht kommt, weil der Baumann ist auch ein klasse Torhüter, der hat ja auch schon die U-Nationalmannschaften gut gespielt, ist auch ein sympathischer Kerl. Also wenn es der wird, dann habe ich auch nichts dagegen. Ne? Aber an sich, ja, ich wie gesagt, Trapp ist auf dem richtigen Weg und wir schauen mal, wie das da weitergeht. Aber natürlich, das Problem ist halt, wir sind halt Deutschland, eine Fußball-Torwart-Nation, das muss man mal ganz klar sagen, wenn du dir nämlich überlegst, der englische Nationalkeeper, ich glaube momentan Nummer 2, Butland, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, nee. Der wechselt jetzt, Jack Butland, der wechselt jetzt, weil er bei seinem eigentlichen Verein jetzt nicht so wirklich gut zurechtkommt, da sitzt ihm, glaube ich, jemand vor der Nase, wechselt jetzt in die zweite Liga und das ist ein englischer Nationaltorhüter, weißt du, also da musst du halt sagen, das wird es halt bei der Eintracht in Deutschland nicht geben.
Ja, da haben wir wirklich ganz andere Probleme, aber ja, also was ich halt schade finde, ist, dass halt Adler unangefochten die Nummer 2 ist. Und da gibt es halt für mich momentan überhaupt keine Berechtigung für. Das ist einfach nur der Name und ein bisschen Historie, die ihn mit der Nationalmannschaft verbindet. Aber wenn es nach dem Leistungsprinzip geht, hat er den Platz momentan nicht verdient.
Ja.
Ja.
Sehe ich auch so. Gut, ja. Naja, so, das war das Spiel halt gegen Bochum. Ich muss halt sagen, ja, Bochum, was meint ihr? Also ich meine, es war natürlich jetzt kein total glanzvoller Sieg, wobei wir haben uns eigentlich schon ein paar Chancen auch noch ordentlich erarbeitet. Lute hat eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht von Bochum, der Torhüter, wenn wir wieder bei Torhütern sind, der hat den Kasten, soweit es ging, eigentlich sauber gehalten. Aber ich weiß nicht, Bochum, ja, keine Ahnung. Ich habe irgendwie nicht dieses Gefährdungspotenzial gemerkt. Für mich war nach dem 2-0, habe ich irgendwie echt das Gefühl gehabt, okay, die Sache ist gelaufen.
Genau, also das war bei mir aber auch so. Also nach dem 1-0 habe ich gedacht, okay, guter Schritt, weil auch vorher von uns wirklich nicht viel gekommen ist. Die ersten 20 Minuten, wie ich eben schon gesagt habe, waren mau. Dann als das 1-0 gefallen ist, dachte ich mir, alles klar, jetzt könnte auch so der Knoten geplatzt sein. Wie dann das 2-0 gefallen ist, war ich mir eigentlich sicher, dass da nichts mehr anbrennt. Ich hätte mir auch ein 3-0 noch gewünscht, weil das wäre auf jeden Fall drin gewesen. Also ich glaube, es waren 2 Tore, die nicht gegeben wurden.
Ja.
Wovon eins eigentlich meiner Meinung nach ein reguläres Tor gewesen ist. Da wäre aber noch ein Tor mehr drin gewesen. Aber was mir bei dem Spiel aufgefallen ist, ist halt auch so ein bisschen die Höhen und Tiefen, die wir momentan auch durchleben müssen. Wir hatten letzte Woche Bordeaux eine Weltklasse-Stimmung, das Stadion so gut wie ausverkauft. International gespielt, eine geile Choreo, eine Stimmung über 90 Minuten, 3 Tore gesehen, richtig gutes Spiel. Und dann kommt Stuttgart mit einem 1-1 dazwischen, das war dann so der Mittelpunkt. Und dann kommt halt Bochum vor eigentlich schon ganz im Ernst lächerlichen 28.100 Zuschauern. Da hatten wir bei jedem Zweitligaspiel in der letzten Saison mehr gehabt. Also selbst gegen Aue kommen mehr als 28.100 Leute ins Stadion. Und dann siehst du halt so ein Spiel, wo zwar wirklich schöne Tore dabei sind, was aber so lala ist und auch so ein bisschen dahin plätschert, ja, das ist dann schon wieder anderes Fußballgeschehen.
Ja, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht dramatisch, so ein 2-0, weißt du, gewinnst wenigstens einen Pokal. Für mich ist Pokal einfach nur weiterkommen. Und genau. Das ist mir auch echt scheißegal. Ich will einen Sieg sehen. Ich weiß, und ich habe ja davor auch schon gesagt, ich will einfach einen Sieg sehen, dass sie weiterkommen ohne Zittern. Das habe ich bekommen, whatever. Ich freue mich drüber, weißt du. Und am Anfang, da war ja auch ein bisschen Fahnenschwenken im 40er und so. Also ein bisschen was wurde ja auch geboten. Aber wie du gesagt hast, war natürlich schon bitter, dass so wenig Leute da waren. 28.000, das ist eigentlich schon eine Frechheit. Da muss ich auch sagen, okay, ich weiß nicht, woran es lag, also zumindest bei euch und bei uns. Alex, du warst ja oben, Nordwestkurve, ich war unten, da war alles eigentlich gerappelt voll, so kam
bei uns auch,
alles voll.
Bei uns auch.
Also da hat sich schon getummelt, aber teilweise, auch wieder Haupttribüne, da war halt gehende Leere, ja, da habe ich schon gedacht, scheiße, jetzt kommt so ein Tumbleweed in so einem schlechten Western vorbei, ja, ich pass auf, vielleicht kommen bald auch noch ein paar Kakteen oder so, ja, keine Ahnung, du hättest ja in der Zeit, hätten da ja Aliens landen können, so viel Platz.
Ja, guck dir doch mal die Business Seats an, wie viele Leute haben da gesessen, 10?
Ach, das war schon frustrierend. Ich weiß, Bochum ist jetzt nicht der attraktivste Gegner der Welt, aber es ist Pokal, es ist ein Heimspiel. Ja, natürlich ist die Uhrzeit 19 Uhr jetzt auch nicht optimal für den hart arbeitenden Bäcker.
Ich glaube, das liegt weniger an der Uhrzeit. Also was ich halt einfach glaube, und da bin ich so ein bisschen der Meinung von Peter Fischer, der war am Montagabend im Heimspiel zu Gast und hat halt auch gesagt, man muss jetzt auch mal Verständnis haben, gegen Bochum werden weniger Leute da sein. Das ist so, das ist okay so und da darf man jetzt auch nicht drüber meckern. Es gibt viele Leute, die einfach auch finanzielle Grenzen haben.
Ja.
Das wird eine verdammt teure Saison. Die Dauerkarten sind teurer geworden. Ich habe jetzt nochmal, ich glaube, einen 80er bezahlt für die 3 Heimspiele Bordeaux. Ich will für die 3 Heimspiele in der Euroleague, wollte ich sagen. Mhm. Ich will nach Bordeaux, ich will nach Tel Aviv. Es ist im Pokal im Moment ein Weiterkommen und es ist halt im Moment, ich will jetzt nicht der Fan sein, der anfängt, über die Dreifachbelastung zu jammern, aber auch gerade für uns, die halt auch noch den Podcast nebenher machen, ist es momentan auch schon ein bisschen stressiger geworden als zum Beispiel in der entspannten letzten Saison. Ne? Wir haben jetzt Mittwoch ein Spiel gehabt, wir machen heute Abend den Podcast, wir waren letzte Woche Samstag im Radio, am Sonntag hatten wir wieder ein Spiel, am Samstag kommt das nächste Spiel, wir müssen dann auch wieder den Podcast machen, danach geht es in der Euroleague weiter. Also es ist schon eine Menge Zeit, die da drauf geht und halt auch eine Menge Geld. Und irgendwo, ich kann Leute verstehen, die dann auch mal Abstriche machen und sagen, okay, je nachdem, wo sie jetzt ihren Sitzplatz haben, jetzt gegen Bochum auch nochmal ein 30er.
Ja, das schenke ich mir. Ja, natürlich, ist doch ganz klar, ja, das Geld wächst nicht auf den Bäumen, ja, und der eine verdient schwerer als der andere, dann gibt es halt auch mal so 28.000, ja, ich meine, wie gesagt, alles halb so wild, wir sind ja auch weitergekommen, vielleicht kommt der nächste noch attraktivere Gegner, ich meine, du musst auch sagen, an den Bochumern hing es übrigens nicht, das fand ich okay, die Leute, die aus Bochum da waren, das war ordentlich voll, das hat mir gut gefallen.
Absolut.
Wenn du überlegst, unter der Woche, das war eine feine Angelegenheit, dass da doch einige dabei waren. Gut, jetzt müssen wir halt sehen, wie es dann halt weitergeht. Wahrscheinlich werden wir demnächst auch mal wieder auswärts im Pokal spielen, dann haben wir das Schwierige. müssen wir sehen. Aber es ist natürlich schon eine Dreifachbelastung und ich habe auch schon oft gehört, dass es jetzt halt ist, ja, jetzt hast du Bordeaux gehabt oder so. Naja, jetzt ist so ein Spiel halt nicht so geil, ja, Bochum. Kann ich nachvollziehen, aber jedes Spiel hat ja doch, gerade wenn es ein Pflichtspiel ist, eine gewisse Reize.
Ja, vor allen Dingen halt auch Pokal, wie du eben schon gesagt hast, ja. Da geht es auch nicht darum, den brillanten Fußball rauszuhauen, sondern da geht es halt auch einfach nur darum, zu gewinnen, weiterzukommen. Und was die Kurve gemacht hat, war absolut weg von jeder Kritik. Es war, ja, war ordentlich Stimmung und Rabatz dabei. Das aber, wo ich eben sage, die Fans haben vielleicht nicht jeder die nötige Mark 50 in der Tasche, aber dass die Business Seats, die Firmen, die nämlich das Geld haben, dass die sich zu fein sind, zu Euroleague-Spielen zu kommen und zu DFB-Pokalspielen, das ist eigentlich der fast schon, das heißt eine Frechheit, also armselig eigentlich.
Ja, find's auch ein bisschen schade, das drückt so ein bisschen, weiß nicht, ich hab dann wirklich vermieden, den Blick nach links zu schwenken, ja, hab lieber aufs Spielfeld oder nach rechts geguckt, weil einfach, wenn du siehst, dass es halt so leer ist, dann macht es halt auch nicht so wirklich viel Spaß. Aber gut, so ist es. Eins wollte ich übrigens noch sagen zum Spiel an sich. Ich hätte dem Lakic ja ein Tor gegönnt. Ne? Hier kurz vor Schluss.
Das war ja eine hundertprozentige, die er da versemmelt hat. Da stand er vor leerem Tor. Also A war der Schuss vom Cutlets, hat abgezogen, der ist an Pfosten geprallt. Das wäre ein traumhaftes Ding gewesen, weil da hat er mal einen richtigen Hammer ausgepackt. Und dann kommt der Ball zu Lakic, der frei und alleine vorm Tor steht und er schießt halt einfach 10 Meter dran vorbei. Ja. Ich glaube, er war überrascht, dass er den Ball noch bekommen hat, klar.
War aber, ja ein Sekundenbruchteil, muss man auch sagen. Ja.
Das Ding hat schon richtig Bums gehabt, aber ja. Das wäre ein Ding gewesen, das hätte er locker machen können.
Und davor war es auch eine geile Sache, eine gute Flanke vom Aigner rein und Kopfball wunderbar angenommen von Lakic, aber der Torhüter hat ihn dann gehabt, das war auch eine richtig gute Aktion, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, war eine richtig schöne Aktion, schade, dass die nicht zum Tor geführt hat, weil es einfach eine schöne Spielszene war. Aber gut, 2-0, 3-0, wie gesagt. Wir sind weiter in der nächsten Runde, das ist auch klasse. Das ist jetzt schon 2 Runden weiter als letzte Saison. Naja, so muss man sehen, ne?
Ja.
Ja, und es ist halt auch wieder 500.000 Euro in der Kasse.
Ich wollte gerade sagen, es hilft uns finanziell und wenn wir da jetzt nochmal noch eine Runde überstehen, sind wir, glaube ich, da auch alle ganz zufrieden.
Bin mal gespannt, wer ist denn jetzt so als Gegner? Na gut, am Samstag die Losfee Jogi Löw zeigt uns dann den nächsten Gegner, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
Ja, also unser nächster Gegner in der Liga wird es ja wohl kaum sein. Die sind ja glanzlos aus dem Pokal ausgetreten.
Wer denn?
Der HSV?
Nö, die sind weitergekommen.
Oh, ja, alles die haben die nicht 1-0 verloren?
Nee, 1-0 gewonnen gegen Kräuter Fürth.
Ja, dann halte ich jetzt mal besser die Klappe. Ich habe mich nämlich noch gefreut, dass Fürth gewonnen hat.
Ja, wahrscheinlich kanntest du den Spieler nicht, der das Tor geschossen hat, weil der Lasogga, der ist ja erst seit ein paar Wochen beim HSV. Der war ja davor bei Hertha und ist jetzt zum HSV gegangen und naja, gut. Ja, aber ich habe auch gehört, ich habe das Tor nicht gesehen, aber es muss ein ziemliches Düsseltor gewesen sein. Naja gut, sind mit viel Glück weitergekommen, 1-0, glanzlos zu Hause gegen Kräuter Fürth. Aber gut, na wie gesagt, man kennt das ja. Ein glanzloser Sieg. Trotzdem waren übrigens bei der Eintracht mehr Zuschauer als beim HSV.
Was war da?
Da waren 26.000. Naja, ja, aber jetzt, HSV, nächster Gegner. Eigentlich hätte ich ja gesagt, okay, da holst du auf jeden Fall was, vielleicht auch dreifach, gerade zu Hause. Aber jetzt haben die ja diesen Trainer gewechselt.
Ganz wichtige Entscheidung, genau zum richtigen Zeitpunkt. Absolut. Also ich glaube nicht, dass das irgendeine Auswirkung haben wird. Ich habe halt immer noch die Meinung, dass der HSV keinen allzu stark besetzten Kader hat. Glaub nicht, dass das irgendwas bringt. Da ist viel zu viel andere Unruhe im Verein, als dass der Trainerwechsel da jetzt irgendwas ausmachen wird. Ich bleibe dabei, was ich auch schon vor ein paar Wochen eigentlich erwartet habe, aus den Spielen, aus den Dreien, die wir jetzt hatten, dass wir da mit 2 Dreiern rausgehen und einem Unentschieden. Das Unentschieden hatten wir bei Stuttgart. Gegen Hamburg erwarte ich 3 Punkte.
Ja, wäre mal interessant gewesen, was die Kollegen vom Rautenradio dazu gesagt haben. Da war ja Sebastian am Montag, das ist ja quasi der Konkurrenz-Podcast aus Hamburg. Aber leider ist die Folge noch nicht online, von daher ist das jetzt so ein bisschen Rätselraten. Ich glaube auch nicht, dass dieser Trainerwechsel da in irgendeiner Art und Weise eine Auswirkung auf uns hat.
Also ich denke schon. Ich denke schon, dass, also nicht auf uns, aber ich glaube, das gibt denen schon mal einen Schub. Du musst jetzt auch überlegen beim HSV, wer weiß, ob die Aufstellung überhaupt dann noch einigermaßen gleich ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich da auch wieder viele Wechsel vollziehen. Einige Spiele werden begnadigt. Ich meine, ganz klar, Bert van Marwijk halte ich für einen ganz guten Trainer. Das sage ich, ganz guter Trainer. Er war mal Trainer der Nationalmannschaft Niederlandes, von der Niederlande. Also ich meine, kann er ja schon kein so schlechter sein. Beim BVB, wo er ja damals mal tätig war, fand ich, hat er für mich jetzt keinen so bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, Nationalmannschaften, das war natürlich schon okay, sind Zweiter geworden. Das war also der Weltmeisterschaft, das war natürlich schon beachtenswert. Van Marwijk weiß, wie der Fußball gespielt wird. Und er hat natürlich auch mit Van der Vaart, hat er einen Homie in seinen Reihen. Da, die Van der Vaart muss ja anscheinend auch maßgeblich daran beteiligt gewesen sein, Van Marwijk überhaupt zum HSV zu holen. Ehrlich gesagt habe ich mich gewundert, dass ein Trainer wie Van Marwijk überhaupt noch zum HSV geht. Anscheinend funktioniert das aber immer wieder, dass selbst die größten Vereine, größten Gaunervereine, die momentan so viel Unruhe haben, immer noch ordentliche Trainer holen. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Sache für den HSV, auch wenn ich denke, dass der Kopf halt immer noch, der Fisch und immer noch vom Kopf stinkt. Und um mein letztwöchiges Zitat nochmal zu verwenden.
Passt bei Hamburg ja auch ganz gut eigentlich
auf
so.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, Kreuze halte ich halt überhaupt gar nichts von. Aber gut, ich schätze mal, es wird aber ein wesentlich schwierigeres Spiel als gegen einen HSV, der damals noch von Fink geführt werden würde. Oder vorworden wäre.
Dass sich natürlich da ein bisschen was ändert, auch was so dieses ganze Konstrukt in der Mannschaft angeht und die da vielleicht auch ein bisschen eine andere Stimmung reinkriegen, das ist vollkommen klar, aber ich glaube nicht, dass das uns in irgendeiner Art und Weise da beeinflussen wird, wie wir auf das Spiel uns einstellen und wie wir an das Thema rangehen.
Jetzt aber mal eine Frage. Die Sache ist ja die, wir haben ja in der letzten Zeit, guck mal, du musst ja überlegen, wir haben jetzt 3 Spiele eigentlich zumindest gespielt, oder vielleicht waren es noch mehr,
ja.
Die wir ja alle mit der Mannschaft gespielt haben, die ja jetzt nicht nicht zwingend 1A waren. Meier hat gefehlt, ein Schwegler, der fehlt noch länger, und Chipka hat jetzt auch wieder gefehlt. Jetzt ist ein Meier vielleicht wieder auf der Schwelle zurückzukommen. Wie sieht's denn aus? Wie werden wir denn spielen?
Wie weit ist ein Chipka? Gibt's da schon irgendwas?
Also ich glaube, dass Oczipka jetzt wieder fit genug ist, um gegen den HSV spielen zu können.
Okay. Also dann, sobald Oczipka wieder fit ist, glaube ich, ist der wieder dabei. Weil was ja. der Jagba macht, ja, der macht viel Wind, der ist nach vorne hin gut, aber du kannst die linke Seite nicht mit dem Inui und dem Jagba zusammen besetzen. Das ist einfach zu viel Vogelwildheit auf einer Seite. Und da sind sie beide. Also der Inui hat in der Defensive nicht seine Stärken. Der Jagba hat oftmals in der Offensive mehr Stärken als in der Defensiven. Und wenn auch gestern bei Bochum was gegangen ist, ging alles über die linke Seite. Da waren wir halt teilweise echt offen. Ich glaube, dass wenn Meier tatsächlich wieder fit ist, dass er auch spielt. Und dann glaube ich, dass, ja, sagen wir mal, Oczipka spielt noch nicht. Dann wird der Jagba hinten noch spielen.
Ja.
Auf die linke Seite kommt der Banetta, in die Zentrale rückt der Meier und der Inui sitzt nochmal auf der Bank.
Ja.
Das wär so die Konstellation, die ich mir vorstellen könnte. Rosenthal bietet sich ja auch langsam wieder an, wieder eine Option zu werden. Das ist aber alles eher so ein bisschen links-mittig lastig. Ich glaube, dass ein Cutlets vorne seine feste Position mittlerweile sicher hat.
Ja,
ich glaube, dass ein Aigner auf der rechten Position momentan auch gesetzt ist. Der hat super Spiele jetzt wieder gemacht. Ein Jung auf der rechten Außenverteidigerposition ist gesetzt. Ein Rode ist gesetzt. Ein Russ wird weiterhin einen Schwegler ersetzen.
Ja.
Und ansonsten wird sich da nicht viel tun. Die einzigen Fragezeichen, die halt tatsächlich da sind, sind so über die linke Seite bis ins offensive zentrale Mittelfeld rein.
Also entweder Meier fit oder Oczipka fit und dafür dann Substitutionen vornehmen. Ne?
Genau. Ja. Sollte Oczipka fit sein, und Meier noch nicht, könnte ich mir vorstellen, dass ein Inui auf links spielt und ein Banetta wieder in der Mitte. Sollten sie beide fit sein, würde ich fast schon vermuten, dass einer von beiden auf der Bank bleibt. Und momentan geht meine Tendenz eher so Richtung Meier, weil du hast mit einem Banetta eigentlich eine echt gute Zehner-Alternative vorne geschaffen.
Ja.
Der sich auch mit dem Inui gut auf der linken Seite abwechselt und hat da noch ein bisschen Überraschung mit drin. Der Meier ist gut, um das Spiel zu stabilisieren, aber so das kreative Element ist er ja nun nicht.
Nee. Ja, aber es ist auch überaus positiv, wie Banetta sich eingefügt hat, ne, in der letzten Woche. Also muss man schon sagen, von wegen Schwierigkeiten, sich zu assimilieren oder sich überhaupt in der Mannschaft nicht zurechtzufinden, die gab es ja überhaupt nicht. Also das ist schon für mich, ehrlich gesagt, also ich will es nicht sagen, ein kleines Wunder oder so, aber es ist schon nicht selbstverständlich, dass dieser Wechsel 1:1 so gut stattfindet, dass er sich so gut in der Mannschaft integriert. Das muss ich schon sagen, sehr stark von Banetta, der sich in diese Mannschaft auch eigentlich gut reingespielt hat.
Liegt es daran, weil er so ein Profi durch und durch ist, der in jener Mannschaft klarkommt, oder liegt es daran, dass er so gut in die Mannschaft passt?
Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass man ihn halt auch gezielt danach ausgesucht hat oder bei der Auswahl des Spielers halt auch darauf geachtet hat,
inwieweit er... Das ist ja eigentlich gar nicht so, ne? Also das war ja keine Aktion, wo Banetta jetzt über Monate hinweg gescoutet wurde und dann nach langen, zähen Verhandlungen endlich zu uns gekommen ist.
Nee, das nicht, aber du würfelst so Spieler ja nicht. Du gehst da ja nicht hin und guckst mal auf die Liste und sagst, ach, wer gefällt mir vom Namen, von der Nase, von der Frisur her?
Ja, so, nee, das ist schon, aber Banetta ist ja relativ kurzfristig auch frei geworden. Es waren ja viele andere Vereine an ihm dran. Dann kam der Wechsel von Boateng und in dem Moment war ja klar, dass er verfügbar ist. Und ich glaube einfach nur, dass die Eintracht in dem Moment erst hellhörig geworden ist und gesagt hat, was, im Banetta verfügbar? Nehmen. Ich glaube schon, dass sie sich sehr intensiv Gedanken darüber gemacht haben, ob er passt oder nicht. Also wenn das jetzt eine Luftrutze gewesen wäre, hätten wir ihn nicht genommen.
Ja.
Das steht auch fest, aber ich glaube, dass der Transfer nicht über Monate hinweg überlegt war und Fee eigentlich schon immer ein großer Banetta-Fan war und ihn unbedingt mal haben wollte.
Ja, aber ich kann mir schon durchaus vorstellen, ich meine, du guckst ja, an welchem Spieler sind andere Vereine dran, wo kannst du vielleicht irgendwie mal in der zweiten Reihe stehen und warten. Also ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass es eine längliche Liste gibt von möglichen Spielern und dass der da mit drauf stand und man sich da vorher schon mal drüber Gedanken gemacht hat. Also dass das so ganz vollkommen, oh, da passiert gerade was und da haben wir eine Möglichkeit und schnell hingehen und kaufen, das glaube ich auch nicht.
Ja. Ich würde aber auch gleichzeitig noch sagen, dass die eine Option, die du vorhin genannt hast, René, auch greift. Und zwar, dass Banetta auch ein Spieler ist, der natürlich in gewissem Maße schon große Qualität mit sich bringt. Ja, der war auch schon, wie gesagt, bei Leverkusen hat er schon sehr, sehr viele richtig gute Spiele gemacht. Also das ist ein überdurchschnittlicher Spieler, den wir so vor 2 Jahren mit Sicherheit noch nicht bekommen hätten.
Ja.
Und gut, dass er halt im Endeffekt frei wurde, zu einem anderen Verein wollte und dass wir auch diese Planstelle einfach jetzt mit frei hatten und er natürlich super da reingepasst hat. Also ich denke, es hat eigentlich alles gepasst. Wenn er demnächst nochmal vielleicht ein Tor für die Eintracht macht, er ist ja nicht der torgefährlichste Spieler, aber er ist ja eigentlich öfter mal nah dran, dann würde das vielleicht noch besser funktionieren, aber für mich ist es eine gute Ergänzung.
Es ist halt eine Kombination aus, er passt gut in die Art und Weise, wie wir spielen, und er bringt die nötige Erfahrung mit, sich da halt auch sehr gut einzufügen.
Ja. Ja, so ist es.
So ist es. Ja, wenig Änderungen in der Aufstellung für unser Spiel am Samstag 18:30 gegen den HSV.
Ja, 18:30, beste Fußballzeit, also Topspiel der Woche. Da wird der Fjørtoft sein Comeback in Frankfurt geben auf dem Sky-Tisch. Ja. Beziehungsweise nicht auf dem Sky-Tisch, am Sky-Tisch. Ja.
Die Jungfrau, die geopfert wird.
Ja, als ich auf dem Tisch gesagt habe, musste ich sofort an Dexter denken, weil da fehlen mir auch noch ein paar Folgen, die ich mal wieder gucken muss. Also ich hoffe ja, dass nichts auf dem Tisch, sondern lieber alles am Tisch spielt. Man weiß ja nicht, wenn Matthäus wieder mitkommt, dann kann ja auch einiges auf dem Tisch passieren.
Nein, hör bitte auf, das Tauchen. Mir ist es lieber, alles, was an dem Tag wichtig ist, passiert auf dem Rasen und nicht auf dem Tisch.
Ja, von mir auch.
Danke, ich habe gerade auch Bilder im Kopf, die müssen raus.
Ach, Hilfe.
Nein. Ja, nee, also wie gesagt, 18:30 Uhr, schöne Fußballuhrzeit. Samstag ist natürlich.
Finde ich krass. Auch saugeil. Hab ich richtig Bock drauf. Samstagabend 18:30 Uhr, danach vielleicht nochmal auf den Shoppen in die Stadt.
Ja, das ist halt optimale auch geil. Zeit. Das ist halt auch geil, weil wenn du überlegst, 15:30 Uhr, dann kommst du nach dem Spiel heim, also beziehungsweise gehst direkt nach dem Spiel schon in die Stadt, da ist es so 18:30 Uhr, da musst du ja schon noch ein bisschen was überbrücken. Ich meine, okay, jetzt wird es immer früher dunkler, aber sonst musst du da immer noch ein bisschen was überbrücken, damit du sagst...
Was hat das mit der Dunkelheit zu tun? Denkst du nicht, wenn es draußen noch hell ist, oder was?
Nein, bei dir vor vier.
Aber es ist auf jeden Fall so, ich gehe da jetzt noch nicht näher drauf ein, aber es ist auf jeden Fall so, dass wenn du direkt jetzt nach dem Spiel einen Drink gehen würdest, dann kann man sagen, naja, es ist ja schon Abend.
Kannst du gleich Gas geben.
Genau.
Hervorragend. Also hätten wir auch Marvins Pläne für das nach dem Spiel geklärt.
Ja, für mich, ich bin ja jetzt gleich im Urlaub, also morgen.
Dann, genau. Dann klären wir doch mal, bevor du in den Urlaub verschwindest und bevor hier noch mehr Sachen auf dem Tisch passieren, was denkst du denn, wie das Spiel ausgehen wird?
Ja, ich bin nicht so ganz so optimistisch irgendwie. Deswegen sage ich 1-1. Wieder ein 1-1.
Wieder ein 1-1?
Mhm.
Okay, was sagt die Frau?
Ich sag ihr alten Miesmacher. 3-1.
3-1?
Ja.
Wer schießt? Also wer macht die Tore für uns?
Oh, da haben wir doch keine Probleme mehr.
Ich wollte gerade sagen, mittlerweile sind wir ja echt an der guten Situation, dass wir nicht darauf angewiesen sind, dass Alex Meyer 20 Buden macht, damit wir ein halbwegs akzeptables Torverhältnis haben. Ich könnte mir vorstellen, dass der Cutlets mal wieder eins macht. Der hat ja erst so selten getroffen. Ich könnte mir eine Bude vom Aigner vorstellen. Und dann vom neuen Torungeheuer Marco Russ.
Ja.
Gegentreffer Raphael van der Vaart. Und mal ganz im Ernst, Jungs, wenn ich damit jetzt richtig liege, dann möchte ich aber auf den Shoppen eingeladen werden.
Dann kriegst du so eine Maß-Mispelchen.
Hallo, wenn wir...
Oh. Also David, klappe zu. Ich nehme die Maß-Mispelchen.
Oh, Maß-Mispelchen. Okay, ja, dann viel Spaß damit, ja.
Genau, wir stellen eine Kamera nebendran auf und lassen die Folge 124 laufen und wir machen du machst alleine mit dir ein Trinkspiel.
Danach könnte ich wahrscheinlich eher unter dem Tisch statt auf dem Tisch sein.
Ja, dann passieren mehrere Dinge auf, neben und unter dem Tisch. Ich sag 2-0.
Jawohl.
Der Trapp macht das momentan recht ordentlich. Wir werden uns zu Hause da nicht die sprichwörtliche Butter vom Brot nehmen lassen. Wir sind gut drauf, wir sind ordentlich eingespielt. Wenn dann Meier zurückkommt, dann funktioniert das auch wieder ganz gut. Dann haben wir vielleicht auch einen Meier, der sich direkt mit einem Tor da irgendwie einbringt. Also ein 2-0 ist schon drin.
Ach du, ich hätte auch nichts dagegen. Naja.
Wenn man mal so auf die Tabelle guckt, 6 Spiele, 7 Punkte, ist nicht so ganz das Optimum, was man, wenn man auf die letzte Saison guckt, haben kann, aber ist jetzt auch nicht so schlecht.
Das wird schon wieder laufen. Ich denke,
wenn du dir einfach mal, du musst einfach das Vorprogramm, was wir hatten, jetzt die letzten paar Spiele, wir haben die stärksten Gegner in der Liga hinter uns. Wir haben uns die Klatsche in Berlin abgeholt, was halt ein absoluter, ja, jetzt eigentlich Ausrutscher schon war. So kann es halt ja mittlerweile gewertet werden.
Was aber vielleicht ja auch nicht verkehrt ist so für den Anfang, dass du halt direkt am Anfang im ersten Spiel mal so auf den Boden zurückgeholt wirst.
Genau. Das war das Aue von dieser Saison. Genau so war es. Bei dem Spiel in Aue, was wir im Pokal letzte Saison verloren haben, hat auch schon nie gedacht, hat jeder geoutscht und so weiter. Im Endeffekt ist es
gelaufen. Aue war unglücklich und Berlin war saunötig.
Ja, das stimmt. Ja, also gerade die Höhe war halt unglaublich. Ja. Aber du hast halt gemerkt, dass vieles noch nicht so gestimmt hat. Aber ich denke, das war für viele einfach auch ein Schuss von Bug. Damit wurde konstruktiv umgegangen und jetzt läuft es wirklich einigermaßen gut. Wir können uns ja nicht wirklich beschweren, natürlich nur 7 Punkte, aber das wird mit der Zeit jetzt auch schon mehr. Und wenn wir jetzt 3 Punkte, wenn ihr alle Rechte behaltet und wir 3 Punkte gegen HSV holen, dann sieht es ja wieder ganz anders aus.
Ja, dann packt die Spardose schon mal aus. Und dann geht's zum Mistbündchen trinken.
Ja, von mir aus. Ich vertrage zwar nur 1 oder 2, aber...
Ein oder zwei Maß-Mispelchen, jawohl.
Ja, mach du immer 1 oder 2 Maß-Mispelchen, dann kann ich dich aber direkt in die Uniklinik einladen.
Immer nach dem ersten 3 Schluck wahrscheinlich schon irgendwie...
Ich wollte gerade sagen, hier der René, der sitzt da oben schön in seiner Bonner Hütte, ist uns am Anstarren und wir liegen irgendwo Nähe Klappergass in der Ecke.
Genau, ja. Ich habe hier mein stilles Wässerchen.
Genau.
Der René ist praktisch mittelbarer Täter. Oder zumindest Anstifter, ja.
Man merkt, womit du dich in den letzten Tagen beschäftigt hast.
Mittelbarer
Täter.
Ja, wobei, ich sage, wenn ich jetzt hier 2 Wochen Urlaub rum habe und wieder nochmal ein Trinken gehe, ist der Reset-Knopf aber ordentlich gedrückt.
Ich würde sagen, wir drücken jetzt einen anderen Knopf, nämlich den, der besagt, dass wir mit dieser Folge quasi jetzt zum Ende kommen. Wir freuen uns auf dieses schöne Fußballwochenende, was ja jetzt nicht mehr allzu lange hin ist, dadurch, dass wir die Woche ja ein bisschen später senden. Nächste Woche wird auch wieder voll, da ist ja dann auch wieder Euroleague. Ich hoffe aber, dass wir da wieder regulär am Dienstag was liefern können, diesmal dann ohne Marvin, der sich im Urlaub herumdrückt.
Ja, und ihr findet aber bestimmt adäquaten Ersatz für dich.
Ja, es ist, wir werden es niemals schaffen, für dich einen adäquaten Ersatz zu finden, aber wir werden...
Ja, na klar.
Werden die Lücke füllen.
Genau.
Ja, die Lücke füllen. Ja,
genau, ich bastel schon fleißig an so einer Marvin-Handpuppe.
Ja, aber auch viele, hohe Stimmen halt, auch so wie ich das mache, ne?
Ja. Und vor allen Dingen muss die Handpuppe auch drauf reagieren, wenn man sagt, Sonntagsspiel...
Ja, genau.
Da weiß man ja schon, was kommt, nicht?
Aber ich würde sagen, du packst da nochmal bei der Puppe packst du noch mal was ein und die soll mal über Cenk Tosun reden. Das haben wir nämlich schon lange nicht mehr gemacht.
Ja, dann kriegt die Alex jetzt hier die Hausaufgabe, bis nächste Woche so ein dreiseitiges Referat vorzubereiten.
Über Cenk Tosun.
Natürlich.
Darf ich Kayo bitte einbauen?
Hey, das ist
ach, apropos, das Rautenradio sollte man sich auf jeden Fall anhören, weil, was ich nämlich auch nicht wusste, der Sebastian scheint tatsächlich zum Kayo-Fan mutiert zu sein, weil er packt tatsächlich nach 2 Jahren, nachdem Kayo weg ist, im Rautenradio das Thema auf Kayo zu lenken. Danke dafür nochmal, René. Sebastian. Feiner Zug.
Ich glaube, der Sebastian war einfach so lange nicht mehr beim Podcast dabei, bei unserem Podcast, dass er immer noch in der Zeit von Kayo stehen geblieben ist.
Ich glaube einfach, dass der vor dem Auftritt so nervös war, dass der sich sämtliche Lichter ausgeschossen hat und gar nicht mehr wusste, was er erzählt hat.
Aber jetzt mal ohne Spaß, wir flachsen hier ja wieder, ne? Wenn wir jetzt schon wieder Kayo, wenn wir schon dieses Wort wieder mit reinnehmen. Gestern hat der Kerl zum 1-0 getroffen. Für Grasshoppers Zürich gegen den grandiosen Verein aus Luzern und dadurch haben sie dann 2-0 gewonnen. Also ganz ehrlich, der hält diese Jungs da am Laufen.
Ja, dem sein Marktwert ist auch wieder ins Unermessliche gestiegen. Ne? Dafür, also, dass wir noch 4 Millionen dafür bezahlt haben, kostet er jetzt schon wieder stolze 750.000.
Also 750.000? Ich finde es ja sehr merkwürdig zu sagen, von wegen Kayo und Held am Laufen so in einem Satz zu bringen.
Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mir jetzt auch mal wieder die YouTube-Videos von Kayo in Zürich angucken. Vielleicht wird da wieder gescoutet.
Ja, geh du erstmal in Urlaub und dann gucken wir uns danach mal an. Vielleicht... können wir ja dann schon was für die Winterpause gerüchten.
Genau. Naja, gut. Also gut. Jetzt, Schluss jetzt hier.
Genau. Ja. Machen wir den Sack zu. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Macht's gut.